Ja, meine lieben Freunde, liebe Facebook-Fans, liebe Podcast-Player, Globe Wien-Hörer und Zuseher, herzlich willkommen beim zweiten Teil unseres Podcasts, den wir im Übermut Corona-Podcast genannt haben. Es melden sich wieder Omar Sarsam. Hallo.
Schönen guten Abend.
Guten Abend. Und ich gebe gleich wieder zurück nach Wien zu Klaus Ecke.
Guten Abend.
Guten Abend. Du bist schon wieder so ernst wie du. Guten Abend.
Guten Abend. Ich liebe das. Ich wollte es immer werden. Herrlich. Bei Aktenzeichen KY, aber leider haben sie es abgesetzt.
Ja. Ja. Also ich möchte gleich zu Beginn Folgendes sagen. Wir haben kurz darüber diskutiert, ob der Titel Corona-Podcast gut ist. Klaus, sag du mal deine Überlegungen, dass wir den anders nennen wollen.
Ja, also wir wollten ja eigentlich einen Podcast machen, den wir nennen Alles außer Corona, sind aber dann draufgekommen, dass wir bei dem Podcast Alles außer Corona ausschließlich über Corona sprechen. Weil ja, irgendwie ist es letztes Mal passiert, weil wir wollten letztes Mal schon nicht über Corona reden und ich glaube auch, aber wir nehmen uns auch diese Folge vor, dass wir Corona nur streifen.
Ja, aber das sollen wir ja gerade nicht. Wir müssen ja Abstand halten. Wie sollen wir da Corona streifen?
Die Tangente berührt den Kreis, richtig.
Genau, die so Tangente berührt den Kreis, ja.
An einem Punkt. Und wir versuchen in diesem Gespräch wie eine Tangente den Kreis Corona nur einmal zu berühren und dann nicht mehr. Und somit sind wir eigentlich in Kontakt mit dem Kreis, ohne ihn tatsächlich zu durchtrennen, werden keine Sekante, sondern bleiben die Tangente und sind somit alles außer Corona und trotzdem in Kontakt damit. Ich glaube, das ist ein.
Ja, verabschieden uns von den Leuten, die jetzt gerade weggeklickt haben.
Vielen Dank.
Hast du sicher Medizin studiert?
Am Papier. Am Papier.
Das ist richtig.
Du, Folgendes noch. Wir haben auch beschlossen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir haben beschlossen, dass wir den Titel der Sendung erst am Ende der Sendung festlegen wieder. Ja. Ja, die Sendung hat kein Thema und keinen Titel. Wobei mein Vorschlag für den heutigen Titel schon ist, die Tangente berührt den Kreis nur einmal.
Ist jetzt schon dabei?
Was? Nein, aber ich sage nur, ich beginne früh mit meinem Vorschlag. Also gut, wir reden nicht über Corona, dann reden wir über was ganz anderes.
Habt ihr auch die Frage bekommen, warum machen wir den Podcast? Ich habe die Frage bekommen, warum machen wir den Podcast? Hat mich jemand, ein Nachbar, gefragt und ich habe darauf geantwortet, Einsamkeit.
Weil uns fad ist, ja.
Einsam. Weil es total schön ist, mit anderen, denen es so geht, wie dir selbst zu sprechen und drauf zu kommen. Man hat vieles gemeinsam und vieles auch nicht. Es ist einfach, ja, wie das ist das Treffen von morgen. Ich habe jetzt auch gesagt, Skypen ist das Knutschen. Von morgen.
Von heute.
Von heute. Stimmt, das heute ist schon morgen. Rudern geht sich aus, Sudern geht über Skype, alles geht.
Ja.
Ich habe heute eine witzige. Achso,
Entschuldigung. Nein, wegen einsam und fad. Ist das nicht dasselbe? Ist Einsamkeit nicht eigentlich Langeweile im Grunde mit sich selbst? Ist Einsamkeit nicht eine Überdosis Ich?
Aber kennst du das Gefühl, dass du mit einem Menschen zusammen bist und dich trotzdem einsam fühlst?
Ja, warte, ich muss kurz meine Frau was fragen.
genau.
Ja.
Und, ja, das geht ja.
Ja. Betrifft aber jetzt nicht die Frau, mit der ich jetzt gerade zusammenlebe. Ja. Ich spreche von vielen
Ex-Beziehungen.
Aber ich wollte etwas mit etwas anderem anfangen. Ich habe heute eine schöne Corona-Erfahrung gemacht, die möchte ich mit euch teilen. Das ist der Punkt, wo sich die Tangente berührt. Eine Mal dürfen wir jetzt über Corona reden.
Ja, gut. Also, das möchte ich jetzt mit meiner Geschichte. Ich bin heute mit dem Fahrrad zum Supermarkt gefahren und ich habe einen Fahrradhelm aufgehabt. Und ich bin dann mit dem Fahrradhelm in den Supermarkt reingegangen. Und im Supermarkt ist mir ein Mann begegnet mit einer Maske im Gesicht. Ja. Und ich hatte den Fahrradhelm auf. Und dann hat mich der Mann ganz lange angeschaut. Und ich habe wirklich in den Blick gemerkt, er überlegt sich gerade ganz intensiv, schützt ein Fahrradhelm vor Corona? Und ich glaube, dass der Mann morgen wieder beim Supermarkt ist, mit Fahrradhelm und Maske.
Und ich sag dir was.
Und Airbag am Einkaufswagen.
Richtig. Und ab 3 Menschen, die gleichzeitig mit Fahrradhelm den Hofer betreten, haben am nächsten Tag alle einen Fahrradhelm auf und wissen nicht warum. Aber es wird so sein, ganz, ganz sicher.
Das ist interessant. Er hat mich wirklich ganz intensiv angeschaut. Er hat sich echt überlegt, das könnte was mit dem Virus zu tun haben.
Ja, es ist ein bisschen so, ich war heute auch einkaufen Meine Tochter und ich, die ja auch hier wohnt, in denselben, also eigentlich in der Nachbarwohnung. Ach, siehst du, wir wohnen eigentlich gar nicht zusammen.
Im Westflügel.
Wie ist das eigentlich? Es ist eigentlich eine Nachbarwohnung, aber dürfen wir spazieren? Ich habe schon gehört, dass ein Pärchen gestraft wurde, weil sie miteinander spazieren gegangen sind und er hat bei ihr, wohnt bei ihr, er war aber bei ihr nicht gemeldet. Und jetzt hat die Polizei das sozusagen abgerufen und die haben 600 € Strafe gezahlt oder so, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch wieder sein Fake. Man weiß ja auch nicht, was stimmt jetzt und was stimmt nicht, was die Leute posten. Ich habe jetzt gehört, dass die Delfine in Venedig ein Schmäh sind. Das stimmt nicht.
Okay. Habe ich auch gelesen, das stimmt gar nicht. Das ist alles ja, nur.
Es waren Warzenschweine in Prag.
Wölfling von Neuburg.
Was? Oma, was?
Wer überlegt sich sowas, dass er sich denkt, aha, jetzt sind wir alle eingesperrt, jetzt poste ich, dass Delfine in Venedig sind. Den möchte ich kennenlernen. Was ist sein Ziel?
Dem war einfach eine Woche früher Fahrt als uns.
Wahrscheinlich. Da sind wir wieder bei dem Unterschied zwischen Einsamkeit und Langeweile. Der war wahrscheinlich einsam und immer langweilig. Ich glaube nicht, dass es das Gleiche ist, Nia übrigens.
Nein, der war einsam, weil er so langweilig ist.
Wahrscheinlich.
Aber was ich sagen mit dem Super. Ha?
Ja, aber was würden diese ganzen Menschen machen, wenn du ihnen eine Woche lang das Internet wegnimmst? Das frage ich mich die ganze Zeit.
Ja, das würden ist ja meine große Panik. Stell dir vor, es bricht, ich meine, ich traue es mich gar nicht zu sagen. Es bricht jetzt das Internet zusammen.
Ja.
Alle drei Panik.
Ich weiß gar nicht, wäre das so schlimm? Also für unseren Podcast definitiv.
Für einen Podcast wäre es schlecht. Aber
das ist der richtige Punkt, um unserem Publikum zu sagen, wir hatten bereits eingangs größte Schwierigkeiten, zeitgleich ein Video aufzuzeichnen. Es kann sein, dass Sie ruckelnde Gesichter oder eingefrorene Gesichter teilweise wahrnehmen und nicht sicher sind, ist es jetzt wirklich eingefroren oder ist es ein
Hänger. Oder die falschen Tabletteneinstellungen.
Alles drinnen. Genau.
Ach Gott, du, dieses Dings da, das stört mich.
Was ist das überhaupt?
Na, weiß ich nicht. Das ist das Makel vom Pullover. Also das ist, wie heißt denn das? The brand, it's the brand of the,
okay,
of the
thing. Du machst, weil du kein Geld verdienst, hast du schon Sponsoren auf deinem Level, bitte.
Ja. Ja, das ist mein Sponsor ist das weiße Vierter, das weiße Quadrat. Mhm. Eine, okay, neue Firma. Du schaust, ja, was ich sagen wollte, ist, im Supermarkt ist mir aufgefallen, dass die Leute einander mit Verachtung anschauen, wenn sie die 1,5 Meter nicht einhalten.
Ja. Es gibt also eine neue Disziplin, Supermarktballett. Ist dir das aufgefallen? Wenn der eine versucht, am anderen vorbeizuschleichen und er tänzelt, er versucht, aber auch nicht das Regal hinten wegzuräumen. Also ich finde, das sollte olympisch werden. Also Supermarktballett, da gibt es schon sehr schöne Choreografien. Also
beim nächsten Einkaufen nehme ich auch das Handy mit und spiele Schwanensee laut ab. Und
oder Hustgeräusche.
Wunder. Oder Hustgeräusche, ja. Das darf man nicht machen, glaube ich. Die Leute so schrecken, dass man. Ich bin natürlich verleitet, wenn man wer im Weg steht, dass ich. Mach gut. Aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen warten mit. Es ist ja. Komödie ist ja. Wer hat das gesagt? Komödie ist Tragödie plus Zeit. Mhm. Woody Allen oder irgendwer. Kann uns. Wir haben uns ein Thema vorgenommen. Zwei eigentlich, aber das ist jetzt, glaube ich, ein guter Übergang zu diesem Thema. Kann uns die Komödie über das Elend, das wir als Menschen empfinden und das Leid, das wir als Menschen erleben, kann uns die Komödie darüber helfen oder bilden wir uns das nur ein, dass wir so wertvoll sind für die Gesellschaft?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube so nicht, ich glaube, der Humor ist ja ein bisschen das Immunsystem von uns Menschen, oder? Kaum ist was Tragisches da, ist die einzige Abwehrhaltung, die wir wirklich haben, ist, einen Witz darüber zu machen.
Ja.
Man muss es verblödeln, man muss dem einfach die Kraft nehmen. Und ich glaube, deswegen sind wir auch Komiker geworden, oder? Wir können auch die Situation nicht ändern, aber wir können sie mit dem Humor können wir sie leichter machen.
Und du hast absolut. Den den verbotenen Bereich im Gehirn, sobald es solche Themen gibt.
Nein, ich habe den verbotenen Bereich in der Hose.
Ich weiß. Das ist die verbotene Stadt des Nirvana.
Das ist die tote Stadt.
Ein Delfin ist noch da. Ein einziger Delfin ist noch da. Was?
Nein, ich glaube, es ist der verbotene Bereich im Gehirn. Du traust dich ja in solchen tragischen, schwierigen Zeiten manche Sachen gar nicht denken. Aber andererseits, wenn du, ich glaube eben, wenn ein bisschen Zeit vergeht oder ein bisschen ein Abstand dazu gewonnen wird, machst du es automatisch. Und es entsteht genau daraus. Ein Humor ist heute ist mir das passiert, mein Vater, dem ich seit Tagen sage, wenn er irgendwas eingekauft braucht, soll er bitte zu Hause bleiben mit meiner Mutter und sie sollen mir sagen, was sie brauchen, weil sie gehören in die Risikogruppe. Sie sind älter, klarerweise, sie sollen sagen, was sie brauchen, ich gehe einkaufen. Er sagt nichts, er braucht nichts. Und heute schreibt er mir, ja, nachdem ich weiß nicht, wie oft ich es ihm erklärt habe, schreibt er mir, ich lese jetzt vor, bin gerade beim Hofer, soll ich was für euch mitbringen? Ja. Ich schreibe ihm gleich einen grantigen Smiley zurück und sage, wieso bist du beim Hofer? Fragezeichen, Fragezeichen.
Nicht beim Spar.
Rufzeichen, Fragezeichen. Schreibt er, war nur ein Scherz. Zwinker Smiley, bin beim Lidl.
Bravo.
Das heißt, ja. Humor verändert sich und passt sich an sowas an. Und das ist, glaube ich, du spielst einfach. Er war natürlich zu Hause, aber sein Kopf wollte in Wirklichkeit beim Hofer und beim Lidl sein. Durfte nicht. Und mit Humor spielt deine Situation durch in einer sicheren Position. Und aus dieser Sicherheit heraus kennt ihr sicher, wenn du im Publikum Sicherheit schaffst, kannst du Humor machen. Wenn sich ein Publikum verunsichert fühlt, trauen sie sich gar nicht lachen, wie wenn du jemanden kitzeln versuchst, der unter Stress steht, der ist nicht kitzlig. Wenn jemand entspannt ist, dann ist er kitzlig. Aber wenn er sich vor Bären fürchtet, ist er auf Sympathikus. Dann hat er Angst, dann ist er nicht kitzlig. Deswegen glaube ich, ist das, was Humor mit uns macht. Dass er aus einer, deswegen Komödie hat sogar gerade durch die Tragödie, im Kopf kann Komödie entstehen.
Es ist ja auch immer besonders lustig, wenn es eigentlich tragisch ist. Also jede gute Komödie oder jede gute Pointe sagt ja eine Wahrheit oder legt ja auf irgendeinen wunden Punkt in die Wunde der Gesellschaft, streuen wir da das Salz noch hinein und dann ist es wirklich, wirklich sehr lustig. Ja. Aber der Abstand ist wichtig. Ich habe 2 Tage nach dem Angriff aufs World Trade Center im Simple damals noch auf der Bühne gesagt, es gibt ein neues Puzzle vom World Trade Center. Das schüttet man aus und ist schon fertig. Und da war Totenstille. 2 Tage danach.
Aber sehr lustig, ne?
Ja, aber das ist der verbotene Bereich, die verbotene Stadt, die verbotenen Gedanken, ja.
Richtig.
Aber wie, das ist ganz interessant, diese Inkubationszeit, sage ich immer, wie lange da braucht der Humor, bis er kommen darf nach einer Tragödie. Beim Coronavirus, das war jetzt nicht so tragisch, das ist eigentlich in der Minute gekommen. Ich glaube, das ganze
sofort,
Internet ist halb voll mit Corona-Witzen, weil das ist jetzt noch nicht so bedrohlich und es war noch nicht gleich bei uns, es waren zuerst die Chinesen, dann die Italiener und auch jetzt ist es noch nicht so dramatisch, dass wir darüber keinen Humor machen können. Aber mich erinnert es ein bisschen an diese Geburtstagskarten oft, zum Beispiel 11. September und Geburtstagskarten habe ich immer verglichen, weil du kriegst eine Geburtstagskarte und wie lange musst du sie aufstellen bei dir zu Hause, bis du es wegwirfst? Also das dauert, manche machen es gleich, manche sagen, naja, ein Wochenlos ist jetzt stehen und manche machen es nach 3 Tagen oder so weiter. Da gibt es verschiedene Zeiten. Und so ähnlich ist es mit Humor nach was Tragischem, oder?
Ja.
Da waren sich beim 11. September, glaube ich, sogar der Harald Schmidt seine Show mal eingestellt und in Amerika waren alle Late Night. Und jetzt machen sie ständig 11. September Witze und keiner nimmt es mehr übel. Und das ist interessant. Aber wie einigt sich deine Gesellschaft auf das, dass sie sagt, okay, ab jetzt dürfen wir uns darüber lustig machen? Es muss diesen Moment geben, wo sich anscheinend ein Publikum zueinander sagt, okay, wir können jetzt gemeinsam über das lachen, obwohl es genauso tragisch war wie vor einem Jahr.
Wenn es weit genug weg ist oder abstrakt genug ist, glaube ich, geht das. Und sobald es all deine Gehirnressourcen verbraucht, wie da gab's doch diesen... Gab es nicht diesen Flugzeugabsturz, wo der Pilot in den Berg runter, das Flugzeug in den Berg gesteuert hat und den Co-Piloten, oder der Co-Pilot hat den Piloten ausgesperrt, irgendwie so. Und durch eine Sicherheitsvorkehrung war dann gar nicht mehr möglich, dass der Pilot zurückgeht. Und da habe ich gemerkt, beim Spielen, beim Kabarett, das hat gar keine Pointe in die Richtung. Aber das war so ein großes Ereignis, dass die Gesamtheit der Leute das so irritiert hat, dass sie in die sichere Position sich gar nicht führen haben lassen. Es ging gar nicht. Sie wollten lachen, aber es ging nicht. Ich glaube, es ist die Sicherheit. Du brauchst eine gewisse Sicherheit, sowas wie eine Basis, auf der du dich wohlfühlst und von der aus geht es dann. Und ohne die geht es nicht.
Ja, ich tue mir schwer mit dem Abwarten, weil bei mir, sobald die Pointe kommt, möchte ich sie ja sagen. Mhm. Und das ist dann oft schwer, weil ich dann mir denke, ich sollte jetzt den Abstand halten. Ja, das kann man noch nicht sagen, kann man das sagen. Aber wenn es lustig ist, ist es halt verdammt lustig. Ne? Das ist halt die Schwierigkeit. Ja,
aber ich glaube schon. Aber genügt es nicht manchmal, dass du dich auch selber nur mit der Pointe unterhältst? Also, dass sie eine Pointe für dich ist? Also, wie ist das Gefühl? Wir kennen alle das Gefühl, du bringst eine Pointe vor 500 Leuten und nur du lachst.
Kennst du den Spruch nicht? Lieber einen guten Freund verlieren, als eine Pointe auslassen?
Ja, ja schon, aber eine Pointe hat ja eigentlich die Zielrichtung darauf, dass da irgendwer vor dir die auch gut findet. Aber es gibt ja auch, ich habe auch in meinem Programm ein, zwei Pointen drinnen, wo ich jedes Mal merke, die findet niemand lustig. Niemand lustig. Aber an denen bin ich lange gesessen. Und die verlasse ich nicht.
Ja. Sag welche, sag eine.
Beide müsste ich jetzt im Zusammenhang bringen. Aber ich lasse gerne, ich sage später vielleicht. Aber es ist echt interessant, da ist man stolz auf das. Ich bin dann lange an diesem Satz gesessen und denke mir, ich möchte das jetzt so drinnen lassen. Also es wäre eine Art Kindsweglegung, wenn ich mich von der Pointe trenne.
Ja, aber das ist so, wie wenn du so, aber
Klaus, ich meine, was? Mein ganzes Programm ist so, wie der Klaus gerade sagt.
Der Oma war auch der Einzige. Es gab ja eine Zeit lang, wo man bis 100 Leute spielen durfte. Da war der Oma der Einzige von uns. Der Oma hat sich gedacht, wie soll ich so viele Leute zusammenbringen? Aber, nein, aber Klaus, wenn du an einer Pointe wahnsinnig lange feilst und sie wahnsinnig fein drechselst und dann, wie du sagst, daran arbeitest und dann kommt sie nicht, ist es ja so, wie wenn du ein Schiff baust und kaum fährst du aus dem Hafen, geht es unter. Da bist du ja auch nicht stolz. Was ist man? Die musst streichen.
Na, ich sage jetzt die eine Pointe, die ich ganz gut finde. Es ist noch keine Pointe, ich habe sie zweimal probiert und niemand hat sie lustig gefunden. Ich habe über die Klimawärmung geredet. Und zwar darüber, dass keiner die Klimawärmung bedrohlich ist, weil das ist in 30 Jahren, steigt der Meeresspiegel noch so bedrohlich, dass wir alle vielleicht untergehen. Und das bedroht keinen unmittelbar. Und ich habe gedacht, lustig wäre es, wenn die Frau im Haus die Ölheizung aufdreht. Und in dem Moment, wo sie die Ölheizung auftritt, steigt beim Mann, der in der Badewanne sitzt, der Wasserspiegel. Und er fängt an zu saugen. Ich finde es lustig.
Ich finde es auch dreimal
auf der Bühne. Und ich finde, das erklärt irgendwie die Klimawärme. Wir brauchen die Unmittelbarkeit. Und ich habe jedes Mal zu Hause gedacht, das ist doch lustig. Ich wollte auch den Leuten dann auf der Bühne sagen, hey, das ist lustig. Aber das ist ja auch dann Verzweiflung. Also.
Das wäre eine neue Methode. Man kommt mit total gefällten Wuchteln und sagt nachher, Herz, jetzt ist deppert, das ist lustig.
Das hast du aber eh schon mal gemacht, oder?
Nein, ich sage nach ganz argen Pointen manchmal, jetzt scheiß euch nicht an, das ist ein Wuchtel.
Ah ja, genau.
Also bei ganz rassistischen Sachen oder frauenfeindlichen oder menschenverachtenden Sachen oder so, sage ich, jetzt scheiß euch nicht an, das ist ein Wuchtel.
Okay, das umgekehrte Gefühl nicht, dass du etwas definitiv nicht als Wuchtel geplant hast. Und es entwickelt sich im Laufe der Vorstellungen zu einer der größten überhaupt. Und so war es. Es beißt, knabbert natürlich an meinem Selbstwert, weil ich am Papier oder am Laptop sitze und sie mir überlege. Und dann passiert das, was dir passiert ist, Klaus, nämlich durchgehen. Dann gibt es noch diese Momente, wo du sagst, ich rechne nicht damit, oder ich rechne zum Beispiel bei diesem bestimmten Publikum, das jetzt für diese Pointe gar nicht so geeignet ist, in meinem Vorurteil, nicht damit, und die gehen ab. Das ist ja das, ich finde das Spannende ist ja, dass du nicht immer exakt berechnen kannst, was es ist.
Erstens das finde ich sehr gescheit. Und zweitens, was ich noch spannender finde, ist irgendwie, dass du manchmal merkst, dass der Lacher aus einer Richtung kommt, die du nicht wolltest. Ich habe zum Beispiel im Programm jetzt eine Pointe darüber, wo ich sage, ich werde immer konservativer und mittlerweile in der Früh, wenn ich aufstehe, das Erste, was ich mache, ist nicht mehr Zähne putzen, sondern ich käme beim Perserteppich die Fransen, aber nicht Richtung Mekka, sondern Richtung Vatikan, der soll sich integrieren. Und
sehr lustig.
Aber ich kriege oft, ich sage das natürlich mit einem sehr scharfen Ton, der soll sich integrieren, ja, Und ich kriege oft merke ich, an der Stelle kriege ich einen Applaus von einem, wo die sagen, genau, der soll sich integrieren. Also die merken oft, aber mein Techniker, der Didi merkt das auch oft manchmal, da ist die Ironie gar nicht zu bemerken, sondern die glauben, jawohl, recht hat er, der Perser soll sich integrieren. Und das macht mich manchmal dann auf der Bühne, lässt mich wundern. Also es ist nicht immer so,
aber manchmal spürt den Lacher. Was? Nicht mehr. Und das Lustige ist, mit Perser meinen sie mich und nicht dich mehr.
Aber kennst du das Gefühl nicht?
Araber. Ja, das ist natürlich ein Phänomen, das ist richtig. Aber es ist ja auch so, dass man manchmal, also der Harald Schmidt und ich, wie wir unseren Abend gemacht haben, saßen wir nachher beieinander und dann kam die Frage auf über das Thema die Grenze überschreiten. Ja? Und dann hat der Harald Schmidt was Großartiges gesagt. Der Harald Schmidt gesagt, ich sehe diese Grenze. Für mich ist es keine Grenze, weil ich dauernd auf dieser Seite bin. Ich bin dauernd auf dieser Seite. Also wir sehen die Grenze ja von der anderen Seite eigentlich. Ja?
Stimmt.
Also die ärgsten Sachen, die ärgsten Witze. Mein Vater ist verstorben und eine Woche später gehen wir zu meinem Schwager. Besuchen wir meine Schwager bei seinen Eltern und die haben einen Garten, der ist angrenzend an einen Friedhof. Mhm. Und mein Vater, das war das erste Mal, dass meine Mutter, meine Schwester und ich ohne meinen Vater weggegangen sind. Und ich habe zu meiner Mutter und meiner Schwester gesagt, wie ich den Friedhof gesehen habe, mein Gott, schau, da ist ein Friedhof, wenn wir das gewusst hätten, hätte mein Papa auch mitnehmen können. Ja? Und natürlich ist da die Grenze überschritten. Ja? Oder bei der Point über die Terroristen. Die Terroristen glauben, sie kommen in den Himmel und kriegen als Belohnung 70 Jungfrauen. Das ist keine Belohnung. 3 Nutten, das ist eine Belohnung. Ja? Mhm. Solche Sachen. Und ich empfinde das ja gar nicht als über die Grenze. Ich empfinde es weder als rassistisch, noch empfinde ich es als, das ist arg, das kann man nicht sagen.
Ja, ich glaube aber, dass auch ein bisschen der Vorteil ist, dass du eigentlich einen Migrationshintergrund hast. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich das, deine Bücher
sind. Ein Migrationshintergrund.
Du bist der Migrationsvordergrund.
Ich bin der Migrationsvordergrund, genau.
Ja, ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wer sagt das. Wenn du das sagst, ja, als halber arabischstämmiger Mensch, ja, du machst eine so halb rassistische Pointe, warum packst du das so in den Kopf?
Ja, weil du Deutscher, ja, du als Deutscher.
Als deutschester Deutscher.
Nein, ja, hör zu, die Perser sind keine Araber.
Ja, okay.
Die Perser sind keine Araber.
Wer ist was? Was bin ich, Klaus? Sag.
Du bist der Araber und der Nils ist der Perser.
Ja, also das ist für dich, du wohnst ja in Klosterneuburg. Er ist Weidling, ich bin Kierling.
Ah, wir sind hier perserfrei. Wir sind komplett perserfrei hier.
Ja.
Das ist Katlau und Katlau, Leute. Das ist nicht
sie sind gern. Perserfrei, sie haben nämlich nur Spannteppiche dort. Die Häuser waren so teuer, dass sie sich keine Perserteppiche mehr leisten können.
Wir haben nur Leintücher.
Ja, aber auch Sachen wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, was über die MeToo-Kampagne, ja, über die MeToo-Kampagne, wo ich das nicht so arg finde, zu sagen, dass die Männer schon selber dran schuld sind und dass die Männer die Frauen, da rede ich ganz ernst im Programm, und die Männer haben die Frauen auf den Scheiterhaufen gebracht, sie haben sie umgebracht, sie haben ihnen sie haben sie geschlagen, sie haben bestimmt über sie, ob sie studieren dürfen oder nicht. Und nach 6000 Jahren ist es okay, wenn jetzt die Frauen sozusagen sich endlich wehren. Es gab 1792 die letzte Synode, wo die Bischöfe sich überlegt haben, die Frage gestellt haben, katholische Bischöfe, hat eine Frau überhaupt eine Seele? Und dann sage ich, eine Frage, die bis heute nicht geklärt ist. Aber das ist doch lustig.
Aber dieser lachen die Leute?
Ja.
Lachen die Frauen? Also die Männer lachen 100%, die Frauen? Ja.
Ja, nicht alle. Manche machen und drauf mache ich, scheiß, zeichne da, das ist ein Wunder. Ja, wenn sie da anklopft, muss sie raus. Ja. Ja. Mhm. Aber weil immer da, natürlich ist man sich bewusst, dass gewisse, es gab einen englischen Komiker, der hat folgenden Witz gemacht, er ist dafür, dass man sexuell sich auslebt und er ist dafür, dass man sexuell alles probiert. Ja? Außer natürlich, was nicht geht, ist Sex mit Kindern. Außer sie sind tot. Ja. Selbst euch friert da das Gesicht an. Ich finde das eigentlich wahnsinnig lustig.
Ja, aber warum findest du das lustig? Moment, Nia, darf ich dir das sagen? Ich finde, diese Pointe finde ich deswegen nicht lustig, weil ich habe das Gefühl, der Komiker, der sie bringt, will mich nur provozieren. Er will das möglichst, das Provokanteste, was ihm einfällt, möchte er darbieten. Und ich finde ja mittlerweile, weil Provokation von manchen halt ein beliebtes Stilmittel ist, wenn Provokation ein zum Stilmittel wird, kriegt sie auch was Spießiges. Also die bekommt irgendwie, ja, jetzt was Vorhersehbares. Ja. Wir haben ja einmal geredet über den Louis C.K., den wir beide, oder den wir eigentlich alle sehr mögen. Prinzipiell.
Ich habe Angst, dass er mir auf den Tisch onaniert.
Ja, genau. Du hast Angst, aber prinzipiell, wenn er das mal nicht tut, wäre er ein sehr witziger extrem witziger. Und ich habe mir in Budapest diese Live-Show angeschaut und ich habe dann irgendwann gesehen, es ist dann irgendwann noch ein Konzept. Er ist alle Themen durchgegangen, wo man provokant sein könnte. Er hat was Provokantes über Frauen, über Homosexuelle, über Migranten gemacht. Und nach diesen 10 provokanten Punkten, die er durchgearbeitet hat, war das Programm zu Ende. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist schon, man kann es so machen, die Leute haben getobt, aber es hat natürlich auch was Kleinbürgerliches, oder? Wenn ich mir jetzt denke, ja, jetzt muss ich besonders provokant sein, damit ich die Leute erreiche. Das,
also ich würde natürlich diese Pointe, die ich jetzt gesagt habe, würde ich nicht machen.
Ja, aber
warum? Der Grenze. Bitte?
Warum? Weil er verändert das, was ich vorher gemeint habe. Er verändert den Standpunkt, nämlich vom sicheren, obwohl er technisch natürlich ist, bist du aber nicht mehr auf dem sicheren Standpunkt. Ja. Und dann hast du dieses, Moment einmal, darf ich es überhaupt lustig finden? Und ich finde, sobald du auf dem Punkt bist, ist wahnsinnig schwierig. Plus, nochmal schwieriger, wahnsinnig abhängig vom Publikum und der Zusammensetzung. Ich finde, die Geschlechterverteilung, wenn du mehr Frauen hast, mehr Männer hast oder ein bunt durchgemischtes Publikum, finde ich es wahnsinnig spannend, wie sehr sich die Dynamik der Lacher, die Geschwindigkeit der Lacher verändert. Ich finde Männerpublikum mit vielen Männern immer viel, viel schwieriger zu spielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, als wenn die Dynamik bunt durchgemischt ist.
Beim Gernot waren, glaube ich, nur Männer, die von ihren Frauen gezwungen worden sind, die Vorstellung zu gehen. Die wollten alle lieber Fußball schauen, aber jetzt muss man den Plattenbär so ausschauen.
Aber ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Veranstalter machen. Die Kabarettisten, die wirklich gut laufen, das sind die Frauen überzeugen. Weil es gibt ganz wenig, mir fällt ganz oft auf, es gibt ja ganz wenig 5 Männer, die gemeinsam ins Kabarett gehen. Wäre ich ja Männer an, wenn du jetzt unter Männern sagst, geh mal ins Kabarett, irgendwie das macht kaum wer. Unter Frauen ist das gar nicht so unüblich, dass jetzt 5 Frauen sagen, wir gehen essen und nachher gehen wir zu den Kabarettisten.
Ich habe überhaupt in meinem Leben mit 5 Männern noch nie was gemacht, außer geprobt und dann gespielt. Haben Sie so Männerfreundschaftsgruppen?
Ja, eine habe ich aus der Schule, ja. Mhm.
Ja. Ich habe das gar nicht. Aber es stimmt, es ist eher wahrscheinlich die Frauen, die ins Theater, ins Kabarett gehen.
Und dann, was natürlich das ist interessante Phänomen, wo man mit sich auch beschäftigen kann, warum haben es Frauen auf der Bühne schwerer? Das finde ich schon immer wieder faszinierend. Ich habe mal mit einer Kollegin gespielt, also das war vor vielen Jahren, ich darf jetzt nicht sagen mit welcher, und wir sind einen Abend geteilt und ich fand das Programm eigentlich ganz gut, was sie gemacht hat, aber die Leute haben relativ wenig gelacht. Und ich bin im Publikum gesessen und mich hat damals wirklich fasziniert, ich habe vor allem die Frauen beobachtet und die Männer haben über sie gelacht, aber die Frauen haben nicht über sie gelacht. Und da habe ich dann oft darüber nachgedacht, naja, eigentlich müsste es ja eine gewisse Loyalität geben. Ja, aber irgendwie haben sie...
Nein, beim Humor gibt es keine Loyalität. Entweder es ist lustig oder es ist nicht lustig.
Ja, aber es war lustig. Ich war mir sicher, wenn das jetzt ein Mann bringt, ist es lustig. Das ist interessant.
Das hängt auch damit zusammen, dass du ja ein anderes Rollenbild vom Mann noch immer hast. Obwohl wir ständig versuchen, obwohl alle Berufsausschreibungen in Zeitungen immer versuchen, politisch korrekt zu gendern und zu sagen, bevorzugt werden Frauen eingestellt. Ich glaube, diese Gleichberechtigung gibt es erst, wenn Männer genauso in Karenz gehen müssen
wie Frauen. Gleichberechtigung gibt es erst, wenn eine unbegabte Frau den Job von einem begabten Mann kriegt. Gleichberechtigt ist es erst dann, wenn eine Frau, die das nicht kann, den Job kriegt, statt einem Mann, der es kann. Dann ist sie gleichberechtigt, weil nämlich dauernd Männer, die es nicht können, statt einer Frau, die es kann, den Job kriegen.
Sehr schön.
Na wirklich, meine Ernst.
Du glaubst, wir erleben das noch?
Womit wir wieder bei Corona sind, nein.
Ja.
Aber weißt du, was ich habe heute in einem englischen Blog, das passt ganz gut dazu, gelesen. Ich war wirklich schockiert. Es gibt ja unglaublich viele Theorien. Was will uns Corona sagen? Ich streife nochmal die mit der Tangente den Kreis.
Ist leider der Umsand geworden. Wir entschuldigen uns.
Was will uns Corona sagen? Und hat wirklich eine englische Frau geschrieben, eine bekannte Bloggerin hat geschrieben, es vernichtet ja vor allem weiße ältere Männer. Und die meinte ernsthaft, dass Corona vor allem den weißen älteren Mann ausrotten will, weil er ja die ganze Welt versaut. Und das finde ich dann, das fand ich schon extrem krude. Also das fand ich echt interessant. Das, vor allem, was ich interessant finde, dass heutzutage jeder dem Virus so viel Gehirnschmalz zumutet. Jeder sagt, was will uns der Virus sagen? Der will uns sagen, wir sollen entschleunigen, das will uns sagen, wir sollen in uns gehen. Ich denke mir auch, der Virus ist ein Trottel, es ist ein Mikroorganismus, der uns eigentlich per se mal gar nichts sagen will, oder? Der hat ja keinen Plan oder ein Ziel hat er nicht. Und dann finde ich das ja so absurd, dass die sagt, der will in Wahrheit den weißen älteren Mann vernichten, weil er so viel Schaden angerichtet hat.
Das glaube ich nicht, ne?
Das glaubst du nicht.
Nein, also das sind natürlich Mystische. Wir versuchen natürlich, seit wir von den Bäumen runter sind und denken können, versuchen wir natürlich Zusammenhänge herzustellen und irgendwie uns das alles zu erklären. Ich glaube, dass der Virus an sich etwas will, ist natürlich wie jede Vermenschlichung eines Objekts oder eines anderen Lebewesens, wobei der Virus ja nicht einmal ein Lebewesen ist. Das ist ja noch gespenstischer, gell? Herr Doktor, habe ich recht?
Es ist nicht einmal ein Lebewesen, richtig, weil er
ein Mikroorganismus.
Er braucht uns Wirte, Wirtszellen, um sich vermehren zu können.
Nützt er hat
uns.
Keinen Stoffwechsel.
Richtig.
Beneidenswert.
Beneidenswert. Ja, was ist das jetzt? Warte,
muss ich das sagen? Ich möchte ein Virus werden. Im nächsten
Mal. Aber diese Nein, ich glaube, der Virus wollte einfach in Venedig Delfine sehen. Das ist ich glaube, dass der Effekt natürlich der sein wird, dass wir vielleicht was daraus lernen und sozusagen, ich meine, die Natur kann sich jetzt erholen, ja, wir fliegen weniger, wir machen weniger Dreck, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 250 Millionen Tonnen CO2 ist schon weniger ausgestoßen, wollen wir mal vorstellen, 250 Millionen Tonnen, ja. Aber ich habe sicher irgendwo verlesen, und das sind wahrscheinlich nur 2,5 Kilo, aber meine Damen und Herren, ich ersuche Sie, das zu googeln. Ich weiß nicht, ob ich jetzt recht habe. Aber der Virus will uns gar nichts sagen. Ja? Es ist auch Kardinal Schönborn, habt ihr das gesehen? Die Pressestunde mit dem Kardinal?
Nein, die versäume ich regelmäßig.
Die Pressestunde oder nur den Kardinal?
Den Kardinal versäume ich regelmäßig leider. Aber ja. Was hat er gesagt?
Na, er hat gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, dass er gesagt hat, das ist auf die Frage, ist es eine Strafe Gottes? Die hat er verneint. Ich meine, er hat nicht direkt Nein gesagt, aber er hat gesagt, wenn, dann will uns Gott eine Aufgabe geben und auf etwas hinweisen. Aber es ist keine Strafe Gottes. Das heißt, diese ganzen mystischen Erklärungen, die Menschheit bringt den Planeten um und die Natur wehrt sich. Die Natur wehrt sich nicht, sondern das hätte auch schon vor, also die Natur hat sich mit der Pest ja auch vor nichts gewehrt, ja. Das ist einfach, genau das ist ja das Elend der Menschen. Wir sind Viecher und wenn so ein Virus kommt, dann kann er uns dahin raffen. Ja? Das ist ja unser Elend.
Aber wir müssen auch sagen, mit diesem Virus, und jetzt haben wir die Tangente wieder komplett verlassen, Entschuldigung, haben wir ja grundsätzlich wahnsinniges Glück gehabt. Ich denke mir dennoch, wenn das Ebola-Virus das wäre richtig geschissen. Und das ist es. Somit ist es und bleibt es eine sehr, sehr harte Übung, aber eine hervorragende Vorbereitung und lässt uns vielleicht einige Fehler in einer noch ernsteren Situation als in der, die wir jetzt sind, nicht machen. Somit denke ich, die Natur hat sich dieses Virus nicht ausgedacht, weil was ist die Natur? Und wer ein Virus aus, das grundsätzlich relativ ungerecht ist und manche trifft und manche nicht trifft. Aber ich glaube dennoch, es ist so, dass es in dem Fall könnten wir mit einem blauen Auge davonkommen und müssen versuchen, all jene mit allen Mitteln zu schützen, die gern jetzt beim Hofer und beim Lidl einkaufen gehen würden.
Aber wir sind, weißt du, was ich auch sagen will? Wir sind auch eine unglaubliche zahre Spezie, oder? Wenn du dir überlegst, will jetzt nicht, wir zerstören den Planeten und gleichzeitig überleben wir Seuchen wie Pest, Cholera, Syphilis, wir überleben jeden Virus, Schweinepest. Der Mensch ist unglaublich zart. Wir bekriegen uns gegenseitig, wir schießen aufeinander, wir töten uns aber nie so sehr, dass wir uns nicht noch vermehren können. Also irgendwie, es gab schon so viele Versuche, diesen Menschen hier von dem Planeten
wegzunehmen.
Und wir bleiben,
Mundgeruch.
Wir sind die Gewinner.
Was? Der Oma hat gesagt, Mundgeruch zum Beispiel.
Mundgeruch.
Also das für die Fortpflanzung das Bedrohlichste ist, ist Mundgeruch.
Ja? Es reicht eine Anzahl von 200.000 Individuen. Also wenn jetzt durch diese Corona-Krise nur 200.000 Menschen übrig blieben, würde die Menschheit weiterleben. Also es reicht, es gab so einen Engpass schon in unserer Geschichte als Menschheit. Wir stammen alle von 200.000 Individuen ab. Und das würde reichen. Das heißt,
wer sagt sowas?
Die Genetiker.
Wirklich? Aber 200.000 ist doch wahnsinnig wenig.
Nein, das reicht. Eine Population von 200.000 reicht, dass die Menschen, also wir waren schon mal nur 200.000. Das sieht man anhand unseres Genoms. Und die Sache ist,
noch viel weniger. Das ist eh klar.
Davor waren wir noch viel weniger. Ja, ja. Aber wo ist schon eine größere Population? Zwei. Adam. Adam und Stefan.
Die mein Pflegekind bekommen vom Herbert.
Ja.
Genau, Entschuldigung, ich habe
dich unterbrochen. Ja, stellt sich vor, 200.000 reichen. Das heißt, wenn auf der ganzen Welt, also wenn das ist zum Beispiel, das ist Linz. Das ist die Einwohnerzahl von Linz. Wenn auf der ganzen Welt nichts, wenn auf der ganzen Welt was passiert und in Linz passiert nichts. Und jetzt ganz ehrlich, was soll in Linz schon passieren?
Ja, richtig.
Dann lebt die Menschheit weiter.
Das ist unfair. Aber ja.
Dann muss sich der Günther Leiner vermehren in Linz.
Sollen wir den Günther an? Wie lange
brauchen
wir?
Ich habe schon
Oma, wie ist die Zeit? Ha?
Wir haben 37 Minuten aufgezeichnet.
Um Gottes Willen. Das heißt, wir sind ja eigentlich am Ende des heutigen Podcasts angelangt.
Wir sind schon ziemlich am Ende, ja. Wir haben uns aber eigentlich überlegt, dass wir den Podcast lieber mit etwas Tröstendem als einem abrupten Ende beenden wollen. Ich hab mir gesagt, etwas Tröstendes beziehungsweise was Philosophisches. Bei Philosoph ist für mich immer noch Sokrates der Größte. Ich habe drei eigentlich sehr, sehr schöne Zitate von ihm. Eines ist: Heiratet auf jeden Fall, kriegt ihr eine gute Frau, dann werdet ihr glücklich. Ist es eine schlechte, dann werdet ihr Philosophen und das ist auch nicht so schlecht für einen Mann. Und zweitens.
Sokrates, der Bell.
Da hat er sich dann überlegt. Das zweite hat auch damit zu tun, war: heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen.
Ja,
stimmt aber.
Nicht, ne? Ja. Das ist mein tröstender Spruch ist, vielleicht gerade in der jetzigen Zeit, um noch einmal zu berühren: Muße ist der schönste Besitz von allen.
Das stimmt.
Nur gescheite Sachen, sagt das Sokrates.
Das ist ein Wahnsinn.
Den hätte man zum Podcast einladen sollen.
Ja. Ich vermute, der war nicht gekommen. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein tröstender Satz heute ist von Johann Nestroy. Obwohl, der ist eigentlich überhaupt nicht tröstend. Ich höre schon das Gras wachsen, in das ich einmal beißen werde. Ja, das ist überhaupt nicht tröstend. Das war jetzt falsch. Null. Das war jetzt ein Blödsinn. Was?
Dann nimmt mir die letzte Hoffnung.
Genau, aber wegen dem brauchen wir noch einen tröstenden. Völlig richtig.
Also mein tröstender Satz ist, weil viele Eltern angeblich jetzt kämpfen mit aufmüpfigen Kindern im Homeoffice. Und der Frank Zappa hat mal einen wunderschönen Satz gesagt, der geht: je langweiliger das Kind ist, desto mehr Komplimente bekommen die Eltern.
Ja, das ist sehr schön.
Das ist ein wunderschöner Satz. Das ist tröstend, finde ich schon.
Ja. Zum Abschluss habe ich eine politisch unkorrekte Frage. Befindet sich Gary Kessler momentan eigentlich im Homo-Office? Womit auch wieder die Grenze überschritten wäre. Lieber Gary Kessler, ist nicht böse gemeint, falls du uns zuschaust. Wie heißt die heutige Sendung? Sendung sage ich schon. Wie heißt der heutige Podcast? Was für einen Titel Vorschläge gibt es?
Hoffnung ist das halbe Leben.
Ja. Mein fast Vorschlag ist, wenn die Tangente den Kreis mehrmals berührt, ist sie keine Tangente.
Meiner ist somit leider eine Sekante.
Was?
Leider eine Sekante, aber trotzdem gerade.
Eine Sekante? Eine Sekante gibt es auch?
Sekante, das ist, eine Sekante ist doch das, was den Kreis schneidet. Und was genau. Jetzt müssen wir uns wieder von den Zusehern auf Dreisat verabschieden. Und die Sekante ist das, was den Kreissegment abschneidet. Ich glaube, es ist das, was den Segment abschneidet.
Jetzt, ja. Jetzt weißt du, was dir zur Matura gefehlt hat.
Ich glaube auch.
Ich kenne Physikante, aber die kenne ich nicht. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, servus die Madeln, servus die Burm. Das war's heute. Wann machen wir wieder einen? Heute, wir haben gar nicht gesagt, der wievielte heute ist. Das müssen wir jetzt noch nachholen.
Der zweite.
Der zweite. Volker. Nein, nicht der wievielte, der 23.
Ich würde mal den Shitstorm abwarten und dann entscheiden, wann wir den nächsten Podcast machen. Ja.
Für welchen Titel entscheiden wir uns?
Sagen wir nächstes Mal.
Nein, das müssen wir ja vorne dran tun.
Alles außer Corona.
Ich finde auch, nein, alles außer Corona ist
schön. Das ist der Titel vom Podcast, der Titel von der Folge.
Erfolge?
Die Sekante. Wir müssen es live online, so wie letztes. Was?
Die Sekante.
Tangiert mich.
Die Sekante, ja genau, die Sekante tangiert mich.
Die Sekante tangiert mich, das ist schön.
Aber das, ja, aber das ist jetzt keiner von den dreien, die wir vorgeschlagen haben. Okay, gut. Die Sekante tangiert mich. Die Sekante tangiert mich nur peripher.
Was? Die Tangente sekiert mich, was ist damit?
Die Tangente sekiert mich.
Beim Homeoffice?
Meine Tante rasiert sich.
Das nehmen wir.
Das nehmen wir. Wir nehmen den Titel, meine Tante rasiert sich.
Du bringst es jetzt
zurück. Dann schauen alle bis zum Schluss, warum es so heißt.
Ja, das ist gut. Meine Tante rasiert sich. Sehr gut.
Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich von der zweiten Folge unseres Podcasts, der jetzt nicht mehr Corona-Podcast heißt, sondern Alles außer Corona. Die heutige Folge, meine Tante rasiert sich. haben wir hinter uns. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch das nächste Mal begrüßen können, hier auf unserer Homepage. Alles Liebe. Für dich. Ciao. Mitzi Knechten, sehr gut. Oma, du musst abdrehen. Das ist ein Trottel. Aber studiert hat er, ne?
Am Papier.
Ich steig aus, jetzt? Ja?
Nein, du musst abdrehen, du zeichnest immer noch auf.
Ich weiß, ich dreh ab.
Er kann es nicht.
Nein, er kann es nicht.
Er kann es nicht. Drück beim Handy auf Off.